willkommen zum Podcast Radikal Querdurchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich bin Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir blicken auf ein sehr spannendes Jahr 2020 zurück mit tollen InterviewpartnerInnen und aufgrund der Covid-19-Pandemie mit einer sehr besonderen Herausforderung für alle. Gerne würde ich beispielhaft ein Interview des letzten Jahres hervorheben. In Folge 9 habe ich mit Nava Zarabian von der Bildungsstätte Anne Frank gesprochen. Wir haben uns über extremistische Propagandainhalte im Netz ausgetauscht und sie hat uns von ihrem derzeitigen Projekt, dem Hass begegnen, Empowerment gegen Hass im Netz erzählt. Da sie sich auch im Bereich antimuslimischer Rassismus engagiert bzw. sich gegen diese Form der Diskriminierung einsetzt, hat sie uns auch von Erfahrungen berichtet, wo Menschen sich gegen Hetze und Ausgrenzung engagieren. Im PGZ-Projekt haben wir Ende letzten Jahres ein neues Modellkonzept zum Thema fertiggestellt. Natürlich stelle ich euch den Link in die Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken, also bei unseren Zuhörenden. Wir freuen uns natürlich, dass euch die Themen und vor allem die Inhalte der Gespräche mit unseren InterviewpartnerInnen gefallen und finden es großartig, wenn ihr hierdurch neue Anregungen für eure Arbeit erhaltet. Vielleicht ist es ja auch ein wenig Rückendeckung für euren Einsatz, da wir Personen zu Wort kommen lassen, die sich für das gesellschaftliche Miteinander auf verschiedene Weisen einsetzen. Meldet uns gerne weiterhin Themenvorschläge oder ähnliche Anregungen an pgz@dvv-vhs.de. Am besten unter dem Stichwort pgz-podcast. Nun aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Gerne stelle ich euch jetzt meine heutige Interviewpartnerin vor. Juala Mariam Hübsch ist Journalistin und Publizistin. Sie ist als Referentin tätig und hält Fachvorträge zu den Themen Islam, antimuslimischem Rassismus und Feminismus. Ihr neuestes Buch heißt Rebellion der Sehnsucht, warum ich mir den Glauben nicht nehmen lasse. Auf ihrer Homepage findet ihr hierzu ein kurzes Video, in dem sie das Buch vorstellt. Dazu später aber auch nochmal mehr. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Frau Hübsch.
Ja, hallo.
Ich habe mir in Vorbereitung an unser Gespräch Ihre Homepage und einige Artikel durchgelesen. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist der Begriff bzw. die Bezeichnung Spoken Word Künstlerin. Ich hatte direkt die Bilder von Poetry Slam Abenden im Kopf. Was können sich unsere Zuhörenden unter dem Begriff Spoken Word Künstlerin vorstellen?
Ja, das Bild, das Sie da im Kopf haben, geht schon in die richtige Richtung. Also klar, Spoken Word ist Kunst mit dem gesprochenen Wort. Also es sind oft lyrische Texte, die in einem performativen Akt vor einem Publikum vorgetragen werden. Und das Ganze kommt ja von der Beat-Bewegung aus Amerika. Und da habe ich schon einen besonderen Bezug zu, weil es ist quasi so ein Familienerbe. Mein Vater hat das damals auch inspiriert von den großen Beatniks, William Burroughs und Allen Ginsberg. Das waren so ganz wichtige Literaten für ihn, große Figuren. Und er hat damals als Beatpoet die Szene so in Deutschland mit aufgebaut. Das war ja damals was Neues hier und ist dann auch Poetry Slam Meister gewesen. Und heute ist es ein bisschen anders. Poetry Slam, habe ich manchmal das Gefühl, geht mehr in Richtung Comedy fast schon. Und Spoken Word meint tatsächlich schon eher das Künstlerische und das mache ich ganz gerne.
Vielen lieben Dank, da habe ich wieder was hinzugelernt. Sie engagieren sich auf vielfältigste Weise für das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland. Sie waren Sachverständige im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages, sind Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und sie halten Vorträge, um für verschiedene Themen zu sensibilisieren.
sensibilisieren. Welche Motivation steckt hinter Ihrem Einsatz? Welche Wünsche verbinden Sie vielleicht auch mit Ihrer Arbeit als Referentin und Aktivistin?
Also ich glaube, es ist ursprünglich das, was vielleicht oft ein Antrieb ist, nämlich wenn man die Beobachtung hat, dass in der im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass dort die Diskurse ganz anders geführt werden und aus einer anderen Perspektive herausgeführt werden, als das, was man selbst in seiner persönlichen Lebensrealität mitbekommt. Und ich habe da eine große Diskrepanz gesehen, was den Islam angeht, also wie da debattiert wurde, wie dort diskutiert wurde, ganz oft auch ohne die Präsenz und ohne die Teilhabe von Musliminnen und Muslimen. Das war für mich oft ein ganz verzerrtes Bild und sehr, sehr einseitig. Und hat sich überhaupt nicht mit dem gedeckt, wie ich den Islam kennengelernt habe, wie ich den Islam praktiziere, lebe und auch, was ich in der muslimischen Community beobachte. Und ich habe da ein Defizit gesehen, also einen richtigen Bedarf, dass auch andere Perspektiven stärker gehört werden, dass andere Sichtweisen bekannter werden und dass man einfach auch dieses andere Bild des Islams kennenlernen kann, vermittelt und darüber dann ins Gespräch kommt. Und gerade weil ja aufgrund auch integrationspolitischer Probleme das ganz, ganz viel Thema war, war es mir umso mehr ein Bedürfnis und sich dann so die ersten Gelegenheiten geboten haben, habe ich die auch ergriffen und habe mich versucht, auch in den Diskurs einzuschalten.
Ich würde da gerne nochmal genauer nachfragen, wie sieht Ihre Kritik im Allgemeinen aus, also im Hinblick auf gesellschaftliche Strukturen in Deutschland?
Ja, also das fängt in ganz vielen Bereichen, können wir das eigentlich beobachten, wenn man mit Muslimen spricht, aber auch wenn man mit zum Beispiel Personalern spricht. Ich habe einen Bekannten, der ist Berater, berät Geschäftsführer und Personalentscheider, was Spitzenkräfte angeht, Fachkräfte angeht. Und der sagt zum Beispiel, es ist ein großes Problem, Menschen zu vermitteln, die migrantische Herkunft haben, die einen ausländisch klingenden Nachnamen haben und mit Kopftuch erst recht, es ist fast unmöglich, jemanden zu vermitteln, gerade wenn es um Spitzenpositionen geht, wenn es irgendwie um gesellschaftlichen Aufstieg geht. Und das bei gleicher Qualifikation und das auch bei Fachkräftemangel. Und das ist ein Beispiel. Der Wohnungsmarkt ist ein anderes Beispiel. Mhm. Oder auch im Bereich der Bildung, das ist da mit der Chancengleichheit, das sind Erfahrungen, die ich auch im Laufe meines Lebens immer wieder machen musste, dass da mit der Chancengleichheit nicht ganz so gut ausschaut. Das sind alles Dinge, die natürlich ein strukturelles Problem darstellen, weil wir ja gerne in einer gerechten Gesellschaft leben möchten und weil auch dann nur das Potenzial dieser Gesellschaft wirklich genutzt wird. Also es gibt so viele muslimische junge Frauen, die ganz toll qualifiziert sind, aber deren Potenzial nicht genutzt werden kann, weil wir einfach noch in bestimmten rassistischen Rastern denken, also weil es zu viele Personaler gibt, die noch in diesen Rastern denken und oft ist das unbewusst. Also keiner möchte ja von sich als Rassist irgendwie wahrgenommen werden und oder glaubt einer zu sein. Aber es sind eben Denkweisen, also dass man zum Beispiel eher Menschen auswählt, wenn man eine Personalentscheidung zu treffen hat, die einem ähnlich sind, die ähnliche Hintergründe haben, die ähnlich sozialisiert sind, mit denen man irgendwie mehr anfangen kann und das Fremde, wo auch vielleicht kulturelle Einflüsse vorhanden sind, die man nicht so kennt, die man nicht so einordnen kann, da ist man dann unbewusst oft etwas zurückhaltend und wählt dann vielleicht doch lieber den Kandidaten, ja, der möglichst nah dran an dieser gesellschaftlichen Norm ist, weiß, männlich und so weiter. Und das sind dann so Dinge, die uns, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt auch verhindern, daran voranzukommen und unser Potenzial voll auszuschöpfen. Ja, und dann kommt bei mir noch ein zweiter Aspekt dazu und das ist eben meine religiös-spirituelle Sozialisierung, wo ich auch gemerkt habe, dass wir uns als Gesellschaft insgesamt sehr stark von diesem Thema entfernt haben. Also über Religion spricht man eigentlich nicht. Das ist eher ein Tabuthema, da fühlen sich viele unwohl. Und ich glaube, wir müssen uns stärker auch wieder die großen Fragen stellen und stärker auch über moralisch-ethische und religiöse Fragen debattieren und das nicht dem Einzelnen überlassen, sondern auch als gesellschaftlich auch stärker angehen.
In einem Beitrag auf Ihrer Homepage zum Thema antimuslimischem Rassismus geben Sie einen Ausblick für die Praxis und hier sprechen Sie beziehungsweise hier schreiben Sie von gegendiskursiven Inhalten und der Bedeutung von muslimischen Role Models. Warum sind diese zwei Aspekte aus Ihrer Sicht so wichtig?
Also was Role Models angeht, es hat, glaube ich, zwei Funktionen. Also das eine ist, dass es natürlich für marginalisierte Menschen oder für Minderheiten, dass es auf diese Gruppen hineinwirkt und empowernd ist, stärkend ist, wenn sie sehen, dass aus ihrer Community jemand repräsentative Funktionen einnimmt oder einfach auch sichtbar ist im öffentlichen Diskurs, präsent ist, weil das sie dann stärker auch anspricht, sie abholt und dazu führt, dass sie sich auch stärker integrieren, ne? Oder auch stärker selbst angespornt sind, an dem gesellschaftlichen Fortkommen und an dem gesellschaftlichen Fortschritt irgendwie teilzuhaben, also sich einzubringen. Sie haben das Gefühl, oder man hat selbst auch das Gefühl, man wird wahrgenommen, man wird ernst genommen, die eigene Perspektive ist wichtig. Und das ist, glaube ich, gerade für junge Menschen ganz wichtig, dass es da möglichst viele Repräsentanten gibt, auch im öffentlichen Raum, die eine Diversität auch widerspiegeln, die wir in der Gesellschaft schon längst haben, in der Realität. Und die sich aber oft in bestimmten repräsentativen Positionen, Spitzenpositionen nicht so widerspiegelt. Ne? Und gegendiskursive Inhalte sind auch sehr, sehr wichtig, damit eben die Diskurse, die wir haben, also teilweise habe ich das Gefühl, das ist wirklich ermüdend, weil das so wiederholend ist, gerade was die Islamdebatte angeht. Also seit Jahren diskutieren wir da eigentlich über die gleichen Themen, über die Kopftuchdebatte, Kopftuchverbot, Minarettverbot war eine Zeit lang, Gebetsverbot, aber auch so Geschichten wie Islam und Gewalt. Also das hört eigentlich nicht auf. Es sind immer wieder ganz, ganz ähnliche Diskussionen, ohne dass wir da gesellschaftlich irgendwie wirklich vorankommen. Und ich glaube, das könnte sich ändern, wenn viel mehr Personen mit in den Diskurs involviert sind, die es auch betrifft, die da aus dem Inneren der Community heraus stärker berichten können, die authentische Erfahrungen haben und wo es nicht einfach nur der Blick von außen ist, der die Berichterstattung auch dominiert. Das könnte sehr bereichernd sein.
Ja. Bei Ihnen klang das jetzt auch immer wieder an, dass vielleicht auch die eigene religiöse Spiritualität einen Einfluss genommen hat auf Ihre Aktivitäten. Und gerne würde ich Sie auch hier nochmal fragen, inwieweit Ihr eigenes Verständnis oder Verhältnis zur Religion und zur Politik einen Einfluss auf Ihre Aktivitäten genommen hat.
Ja, ich denke, das war tatsächlich ein sehr großer Einfluss. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo beide Eltern sehr religiös waren, aber es war keine Religiosität, die irgendwie von, also so eine orthodoxe, dogmatische Vermittlung von Religion hat bei uns nicht stattgefunden, auch kein autoritärer Erziehungsstil, sondern das, was ich erlebt habe, war, dass meine Eltern eine sehr lebendige Beziehung zu Gott hatten und das sehr authentisch auch vorgelebt haben. Und dieser Bezug zu Gott, dass Gott keine abstrakte Person ist oder kein abstraktes Wesen, sondern etwas, ein Wesen ist, das nahbar ist, das kommuniziert, dem man sich hinwenden kann, das auf Gebete antwortet. Das ist so eine Erfahrung, die ich ganz konkret gemacht habe und die mir meine Eltern sehr, sehr nahbar vorgelebt haben. Und ich glaube, das prägt dann schon fürs Leben, wenn man in so eine Kindheit gegangen ist. Und das zeigt auch, dass Religion eine extrem wertvolle Ressource sein kann. Also ich weiß, dass in Deutschland über Jahre Religion als Neurose diskutiert wurde und auch viel Schädliches natürlich mit Religion gemacht werden kann, indem Religion missbraucht wird, instrumentalisiert wird, um Menschen auch psychisch unter Druck zu setzen. Aber es gibt eben auch diese andere Komponente. Und ich glaube, das ist auch die Absicht, die eigentlich hinter Religion steckt, nämlich eine sehr, sehr starke Ressource zu sein, um Menschen zu zufriedenen Menschen zu machen, die innerlich Glück empfinden können durch ihre Beziehung auch zu einem Schöpfer. Und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch Politik, das haben Sie auch angesprochen, hat natürlich auch irgendwo eine Rolle gespielt, weil, also ich bin grundsätzlich für eine ganz klare Trennung von Staat und von Politik und Religion, gerade was den Staat angeht, in einer pluralistischen Gesellschaft umso wichtiger. Aber mein Vater war natürlich als Althippie, der in den 68er Zeiten sehr aktiv war, auch Ostermärsche organisiert hat und so politisch links verortet und hat sich da auch immer wieder entsprechend positioniert. Und das hat mich natürlich in meiner Kindheit auch ganz stark geprägt. Also das ist meine Sozialisierung und auch dieses Bewusstsein, sich zu engagieren, nicht einfach nur zuzuschauen und passiv zu bleiben, sondern jederzeit auch sich in der Verantwortung zu sehen, zum gesellschaftlichen Miteinander beizutragen. Also ich glaube, das war ganz früh schon, habe ich vermittelt bekommen, einfach automatisch durch das Elternhaus.
Ja, Was ich sehr spannend fand, war ein kurzer Absatz auf ihrer Homepage, wo sie die Frage aufwerfen, ob es eine Allianz muslimischer und säkulärer FeministInnen geben kann im Kampf gegen Sexismus und Rechtspopulismus. Können Sie uns Ihre Perspektive hierzu näher erläutern, beziehungsweise den Gedankengang, der ja hinter dieser Frage steckt?
Ja, also ich glaube, teilweise gibt es diese Allianz sogar auch schon. Und ich glaube, die kann noch viel stärker werden. Und zwar hat sich das gezeigt, vor allem, glaube ich, nach den Diskussionen um die Silvesternacht in Köln, als es zu den Belästigungen und sexuellen Übergriffen kam, dass man da hinterher beobachtet hat, dass sich viele Rechte diesen Diskurs quasi vereinnahmt haben, indem sie so getan haben, als ob sie sich jetzt für Frauenrechte einsetzen würden. Aber da wurde der Feminismus letztendlich nur vereinnahmt, um einen dahinterliegenden Rassismus zu kaschieren. Ja, und das ist dann vielen säkularen Feministinnen auch klar geworden. Also gerade die intersektionalen Feministinnen, also die jüngeren Netzfeministinnen, die sind da sehr sensibel für und merken das auch und haben ja auch dieses Anliegen, für eine gerechtere Welt zu streiten, die die Menschen in ihrer Diversität unterstützt und die Teilhabe ermöglicht, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung ermöglicht und die da auch den Schulterschluss sucht zu marginalisierten Minderheiten. Und da ist ja der Kerngedanke, was intersektionalen Feminismus angeht, dass es eben Diskriminierungen gibt, die sich überschneiden und potenzieren teilweise sogar. Also wenn ich also ich kann als Frau diskriminiert werden, aber wenn ich dann auch noch eine schwarze Frau bin, dann erfahre ich nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus. Und wenn ich dann noch eine schwarze Frau bin, die ein Kopftuch trägt, dann kommt eben noch der antimuslimische Rassismus dazu und ich bin auf mehreren Ebenen betroffen. Und darauf aufmerksam machen wollen ja die intersektionalen Feministinnen. Ich denke, das ist dann schon auch ein Schulterschluss, den man suchen kann, weil es den muslimischen Feministinnen letztendlich im Kern auch genau das ist, das Anliegen, eine gerechte Gesellschaft, die frei ist von Rassismus und Sexismus. Und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, aber gerade das fände ich sehr spannend zu diskutieren und ganz vereinzelt gelingt das auch. Also ich hatte schon mit einzelnen Feministinnen interessante, spannende Gespräche, aber so der große Diskurs ist noch nicht so weit. Da haben wir noch diesen alten Kampf, ja, Feminismus versus Islam irgendwie. Und das ist aber, glaube ich, etwas veraltet, weil das ist die Generation Ali Schwarzer, die diese Fronten aufmacht und sehr stark auch geprägt ist von dem sogenannten politischen Islam, wo das Kopftuch zum Beispiel auch missbraucht wurde als politisches Symbol. Aber ich denke, wir sind in der Debatte da weiter und können stärker trennen, ne, zwischen einem Missbrauch von Religion und zwischen dem selbstbestimmten, selbstbewussten, auch empowernden Gebrauch von einer religiösen Identität, die junge Musliminnen haben.
Ich würde gerne noch zu einem weiteren Themenfeld springen. In einem Kommentar auf NDR Kultur schreiben Sie, beziehungsweise haben Sie formuliert, dass friedliche MuslimInnen sich mehr denn je stark machen müssen für einen gewaltfreien Islam. Ich habe hier gleich zwei Bitten. Zum einen würde ich gerne Beispielen Raum geben, wo MuslimInnen sich bereits aktiv für eine friedliche Islamauslegung einsetzen. Und da an Sie die Frage, welche Beispiele sind Ihnen wichtig? Die zweite Frage oder Bitte wäre, können Sie vielleicht beschreiben, wie es aus Ihrer Sicht gelingen kann, das Bild eines friedlichen Islams zu festigen?
Ja, das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Um ein Beispiel zu nennen, gerade der Ahmadiyya Muslim Jamaat, das ist eine Gemeinde, zu der ich gehöre, die haben eine Aktion gestartet, wo Plakate oder also Werbeflächen gemietet wurden und es wurden Plakate gestaltet, auf denen dann Aussprüche des Propheten, sogenannte Hadith, abgedruckt wurden, die klar machen sollten, dass im Islam kein Platz ist für Diskriminierung von Frauen, für Sexismus, für Gewalt. Also das waren so ganz klare Überlieferungen, die das betonen sollten. Und dieses Wissen soll natürlich auch in die öffentliche Wahrnehmung hineingetragen werden. Also dass die Quellen des Islams sehr vieles dazu beitragen, um deutlich zu machen, es gibt keinen Platz für Intoleranz, für Gewalt gegenüber Andersdenkenden und für die Unterdrückung von Frauen. Auch im Islam gibt es dafür selbstverständlich keinen Platz. Und da können wir ganz viel aus den Quellen heraus ableiten. Aber das kannst du machen, ist gar nicht so einfach. Also es gibt den Versuch, öffentlichkeitswirksame, Aufmerksamkeit erregende Dinge zu organisieren. Dazu gehören zum Beispiel Demonstrationen, diese Plakataktion, aber auch was im Kleinen stattfindet, und das ist, glaube ich, letztendlich nachhaltiger und auch wichtiger, das sind diese vielen, vielen Tausenden von Veranstaltungen, die organisiert werden. Es ist nicht nur der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober in vor Corona-Zeiten gewesen, sondern eben auch ganz viele Diskussionsveranstaltungen, also Plattformen, wo man miteinander ins Gespräch kommt, sich austauschen kann, die dazu beitragen, dass auch Vorurteile abgebaut werden können. Aber es muss eben in beide Richtungen gehen. Und deswegen der zweite Aspekt, es kann nicht nur nach außen hin, also dieses Bemühen von Muslimen nach außen hin zu sagen, Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun, das wird ihnen ja kaum noch abgenommen, weil es einfach ein real existierendes Problem gibt mit Extremismus in den eigenen Reihen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch nach innen hin diese Arbeit zu leisten, also eine alternative Islam-Exegese vorzustellen. Und auch das wird gemacht. Also ich kann da vor allem für meine Gemeinde eben sprechen. Ich weiß, dass in der Ahmadiyya Muslim Jamaat, dass es da seit Jahrzehnten eine ganz intensive Auseinandersetzung gibt mit den sogenannten Gewaltstellen, und dass da dass auch in der Jugendarbeit, in der Bildungsarbeit innerhalb der Gemeinde immer wieder gezeigt wird durch Imame, durch religiöse Autoritäten, dass eine vernünftige, ganzheitliche Exegese, die in sich stimmig ist, nur zu dem Ergebnis kommen kann, dass man aus dem Islam keine Gewalt ableiten kann, und dass sich diese Gewaltverse nur auf ganz bestimmte, konkrete, historisch bedingte Kriegssituationen beziehen, auf einen Verteidigungsfall beziehen und auf keinen Fall zu verallgemeinern sind. Und da gibt es eben sehr viel aus den Quellen, aus den Aussprüchen des Propheten, aus der islamischen Geschichte, was diese Exegese, diese Auslegung auch bestätigt und ihr eine gute Grundlage auch gibt. Und dieses Wissen, glaube ich, muss sowohl intern als auch extern viel bekannter gemacht werden. Das muss auch innerhalb der muslimischen Community stärker diskutiert werden. Da gab es sicherlich auch viele Versäumnisse. Also viele Muslime konnten ja oft selbst theologisch da gar nichts zu sagen, weil ihnen auch einfach das Wissen fehlt. Und da haben es natürlich dann extreme Auslegungen und radikale Gelehrte, die vor allem im Netz ja agieren und weniger so in den klassischen Moscheeverbänden, die haben es dann leicht, in diese Lücke zu schlüpfen, in diese Bildungslücke auch zu schlüpfen und dann im Zweifelsfall Menschen zu radikalisieren. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da ein gutes Fundament auch an Wissen aufzubauen.
Umso spannender und vielleicht auch wertvoller, dass Sie sich hier auch engagieren und ihren Beitrag leisten. Abschließend möchte ich noch auf Ihr neuestes Buch zu sprechen kommen. Vielleicht passt es auch ganz gut. Das Buch Rebellion der Sehnsucht, warum ich mir den Glauben nicht nehmen lasse. Womit beschäftigen Sie sich hier und wer sollte das Buch vielleicht lesen?
Ja, also es sind im Grunde genommen 7 kurze Essays zu den großen Fragen des Lebens, würde ich sagen. Also das sind die Fragen, die, glaube ich, viele Menschen beschäftigen. Es ist ein Essay über Gott, aber es geht eben auch um die Frage, warum gibt es Leid? Also wie kann es sein, dass es Gott gibt und gleichzeitig so viel Leid? Das beschäftigt viele Menschen. Und was ist da die Antwort des Islams oder der sufisch-mystischen Auslegung des Islams auch auf diese große Frage? Aber ich beschäftige mich auch eben mit der Liebe, mit ganz viel auch mit modernen Phänomenen wie Social Media. Was machen die eigentlich mit unserer Liebe? Also Liebe in Zeiten des Kapitalismus, auch die Frage nach Schönheit. Was ist Schönheit in Zeiten des Kapitalismus? Und es geht um die auch um den Tod. Ich glaube, darüber reden wir viel zu wenig und darüber müssen wir aber reden, vor allem dann, wenn wir auch über Glauben reden. Und es geht um Vernunft. Also für mich gehört Glaube und Vernunft untrennbar miteinander zusammen. Also da gibt es keinen Widerspruch. Das muss zusammen gedacht werden. Und wie kann das gehen aus islamischer Perspektive? Aber ich würde nicht sagen, dass das nur ein Buch ist für Menschen, die sich irgendwie für den Islam interessieren, sondern es ist vielleicht allgemein ein Buch für Menschen, die eine andere Perspektive kennenlernen möchten auf die großen Fragen des Lebens, die auf der Suche sind möglicherweise. Es ist sicherlich auch vor allem ein Buch für junge Menschen, weil ich mich eben mit den modernen, jungen Phänomenen unserer Zeit auseinandersetze, aber mir auch die Frage stelle, warum fällt es uns so schwer zu glauben? Weil irgendwie wollen wir schon alle glauben. Wir glauben an die Liebe und an das Gute und an die Hoffnung und an die Gerechtigkeit. Aber es fällt uns sehr schwer, an ein Wesen zu glauben, das dann irgendwie auch noch Gott heißen soll, weil es eben dieser Ballast der institutionalisierten Religion, der schreckt ab. Und da möchte ich so einen neuen Zugang auch zu schaffen, wie ich als Muslimin, die sich auch als moderne Person in Deutschland beheimatet, sozialisiert fühlt, wie ich trotzdem das zusammenbringe und warum es so bereichernd auch für mich ist.
Das war unsere zweite Podcast-Folge im Jahr 2021 mit Juala Mariam Hübsch. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Inhalte des Interviews empfunden habt. Außerdem würde ich gerne von euch hören, wie ihr euch für die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft einsetzt und ob ihr Projektbeispiele kennt, wo junge Menschen sich mit religiösen Glaubensinhalten auseinandersetzen. Schreibt uns hierzu einfach eine Mail an pgz@dvv-vhs.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag oder auch Abend. Wer weiß, wann ihr euch diese Folge anhört. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei einer Folge von Radikal Querdurchdacht.